Ich lese aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 25, die Verse 14 bis 31. Bis 30, Entschuldigung. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 weitere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das Meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Dieser Mann meinte, seinen Herrn zu kennen. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Er kannte ihn nicht. Er hatte ein völlig falsches Bild von ihm. Und durch diese Unkenntnis blieb ihm der Segen versagt, der ihm zugedacht war. Man schmeckt förmlich die Bitterkeit, mit der er seinem Herrn begegnet. Und das, was er sagt, ist gar nicht wahr. Denn sein Herr hat sehr wohl gesät und ausgestreut, indem er ihm das eine Talent gab. Aber durch die negative Betrachtungsweise des Knechts erkennt er einzig Mangel und ist blind für den Segen und die Gabe, die ihm zuteil wurde. Wir erfahren nicht den Hintergrund. Wir erfahren, dass der Herr seine Güter verteilt, jedem nach seiner Kraft, jedem nach seiner Fähigkeit. Er wusste also genau, wie viel er jedem zutrauen kann. Vielleicht hat der Knecht die anderen beiden betrachtet und sich geärgert, dass ihm so wenig zugeteilt wurde. Vielleicht ist er darüber bitter geworden, weil er begonnen hat, sich mit den anderen zu vergleichen. Wir erfahren es nicht. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gefährlich es ist, wenn ich beginne, mich mit anderen zu vergleichen. Denn entweder tritt Stolz und Überheblichkeit zutage oder aber Neid und Bitterkeit. Und von außen betrachtet wirkt das Leben der anderen häufig schillernder, gesegneter, einfacher als das eigene. Aber der Blick von außen ist auch nur eine Art der Perspektive. Das muss bei weitem nicht der Wahrheit entsprechen. Warum ist die Wahrnehmung dieses Knechts so anders als die der anderen beiden? Sie sind ja alle Knechte eines Herrn. Es liegt also wahrscheinlich weniger am Herrn, als vielmehr an der Sichtweise des Knechts. Das Bild, das er von seinem Herrn hat, ist negativ. Aber nicht, weil der Herr negativ ist, sondern weil der Blick negativ ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das irgendwie gut nachvollziehen. Das Herz des Knechts erinnert mich ein bisschen an mich selbst, bevor ich Gott kannte. Ich hatte immer das Gefühl, zu kurz zu kommen. Bei anderen klappte alles und bei mir lief es meistens gegen die Wand. Ich war ein Versager und ich suhlte mich in Selbstmitleid über mein Versagen. Ja, und meistens waren die anderen schuld oder die Umstände. Eins war klar, ich war das Opfer. Ich bin so dankbar, dass Gott mir einen Perspektivwechsel schenkte, als ich ihn kennenlernte. Und ich auch lernen durfte, dass nachhaltige Veränderung möglich ist. Und dass ich Dankbarkeit lernte. Wenn wir aufhören, auf das zu schauen, was wir nicht haben oder weniger haben, und uns bewusst machen, was uns geschenkt ist, ist das ein starkes Mittel gegen Bitterkeit, Neid und Unzufriedenheit. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Mich bewegt die Angst dieses Mannes, die Furcht, die er vor seinem Herrn hat, die ihn veranlasst, das ihm anvertraute Talent zu vergraben, zu verbergen. Und während ich darüber nachdachte, fiel mir eine Parallele auf. Der Mann sagt: Ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Adam sagt in 1. Mose Kapitel 3, Vers 10, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Der eine verbirgt, was er vermeintlich hat. Der andere verbirgt, was er vermeintlich nicht hat. Die Momente, in denen wir uns vor Gott verbergen oder Lebensbereiche, Situationen, Dinge vor Gott verstecken, diese Momente schneiden uns vom Leben, das uns von Gott geschenkt ist, ab. Das ist so gefährlich. Der dritte Knecht und auch Adam haben Angst. Diese Angst verursacht Distanz und Trennung. Sie kommt zutiefst aus ihrem eigenen Innern. Bei beiden gibt es keinen äußerlichen Grund. Die Angst steckt in ihnen drin. Die Angst wird von einem Gottesbild verursacht, das sie haben, das aber überhaupt nichts damit zu tun hat, wie Gott wirklich ist. Der Apostel Johannes schreibt uns: Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ich fürchte mich so oft. Ich fürchte, von Gott alleine gelassen zu werden, verlassen zu werden, bloßgestellt zu werden, verachtet zu werden, verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden, nicht gehört, nicht gesehen zu werden. Aber die Bibel zeichnet ein völlig anderes Bild von Gott und ich weiß das. Ich kenne Gott doch. Warum diese Angst? Kennst du das, wenn du dich kaum vor Gott traust? Weil du dich unwürdig fühlst? Kennst du dieses unangenehme Gefühl, wenn man sich selbst verdammt? Kennst du das Gefühl all dieser missgünstigen Blicke, die auf dir ruhen? Aber das ist nicht Gottes Blick, der da auf dir ruht. Und es ist nicht sein erhobener Zeigefinger, der dich tadelt. Es sind die Blicke deiner Eltern, deiner Lehrer, deiner Schwester, deines Bruders. Oftmals ist es auch dein eigener unbarmherziger Blick. Es sind menschliche Blicke, die du auf dir spürst. Nur oft verwechseln wir das und denken, Gott schaut uns so an. Und warum schmerzt das so sehr? Weil wir das Gefühl haben, dass die anderen unseren Wert bestimmen. Aber Halleluja, nur einer bestimmt deinen Wert und das ist Gott. Und du bist wertvoll und kostbar in seinen Augen. Du bist ihm das Leben seines Sohnes wert. Lass dir diesen Wert nicht rauben. Verbirg nichts vor Gott. Lass nicht zu, dass sich zwischen euch Distanz und Fremdheit breit macht, weil du Dinge unter den Teppich kehrst. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Johannes 3, Vers 20 bis 21. Lasst uns zum Licht kommen. Lasst nicht nur die Werke offenbar werden, sondern schaut auch die Wunden an, die das Leben euch zugefügt hat. Schaut euch die Wunden in Gottes Licht an. Besprecht sie mit ihm. Lasst ihn teilhaben an eurem Schmerz. Wenn ihr was nicht versteht, teilt es mit Gott. Wenn ihr enttäuscht seid, teilt auch das mit Gott. Nehmt ihn hinein in jeden Bereich eures Lebens. Sucht seine Nähe. Nähe entsteht durch Offenheit, durch Ehrlichkeit. Es gibt eine Gottesfurcht, die nützlich ist, aber von der ist hier nicht die Rede. Wenn du merkst, dass dein Gottesbild nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt, dann zögere nicht, die Lüge zu entlarven und gegen Gottes Wahrheit auszutauschen. Lass nicht zu, dass die Stimmen aus deiner Vergangenheit dein Gottesbild verzerren. Stell dich diesen Stimmen und tausche ihre Lügen gegen die Wahrheit Gottes aus. Wir haben eine Verantwortung. Jeder von uns hat einen anderen Start ins Leben gehabt. Für den einen war es leichter, für den anderen schwerer. Hadere nicht damit, sondern suche Gott darin. Ich habe mich so oft geärgert über mich selbst, über meine Schwäche, mein Unvermögen, mein Zerschlagensein. So oft dachte ich, ach Gott, wenn ich weniger kaputt wäre, könntest du doch viel besser durch mich wirken. Aber darum geht es gar nicht. Irgendwann habe ich aufgehört zu klagen und angefangen zu danken. Ich habe Gott auch für diese Schwäche gedankt und erkannt, dass es genau diese Schwäche ist, die mich zu ihm treibt. Ich möchte nichts verbergen, nicht meine Nacktheit und mein Unvermögen und auch nicht die Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat, wenn ich auch allzu oft blind dafür bin und gar nicht erkenne, was ich eigentlich habe. Die Einladung gilt für uns alle, ins Licht zu kommen mit dem, was wir haben und mit dem, was wir nicht haben. Es im Licht zu betrachten und uns Gottes Blick auf all das zeigen zu lassen. Und eins ist sicher, Gott ist gut. Und sein Blick ist ein völlig anderer als unser eigener oder der anderer Menschen. Oftmals betrachten wir Gott durch die Brille unserer Verletzungen. Wir messen ihn an den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenn du merkst, dass Gott dich auf etwas hinweist, einen Schmerz, eine Bitterkeit, eine Gabe, was auch immer, dann versteck dich nicht, vergrab es nicht, sondern geh mit ihm dadurch. Wir haben eine Verantwortung für unser Leben und eine Verantwortung für unseren Nächsten. Und es ist leider so, dass verletzte Menschen andere verletzen. Wir geben unsere Verletzungen weiter. Wenn wir uns ihnen nicht stellen, unsere Bitterkeit zieht weite Kreise. Lass nicht zu, dass negative Erfahrungen, die du gemacht hast, dass Verletzungen und Wunden, die dir zugefügt wurden, dein Gottesbild prägen und verzerren. Gründet dein Gottesbild auf einem Gefühl oder auf den Aussagen, die Gottes Wort macht. Denn auch da haben wir eine Verantwortung, nicht nur uns selbst gegenüber, sondern auch unserem Nächsten gegenüber. Weckt unser Glaube Lust, in unserem Gegenüber Gott zu begegnen, oder wirkt er eher abstoßend? Jesus sagt in Markus Kapitel 10, Vers 18, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Niemand ist gut als Gott allein. Das bedeutet doch, dass die Güte Gottes von völlig anderer Qualität ist als das, was wir in dieser Welt erleben. Die Güte Gottes sprengt unser Vorstellungsvermögen. Jedes Mal beim Abendmahl lädt Emmanuel uns ein mit den Worten des 34. Psalms: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Ich glaube, wir tun gut daran, uns das jeden Morgen zuzusprechen und immer wieder bewusst zu machen. Gott ist gut. Sein Blick, mit dem er dich betrachtet, ist wohlwollend, gütig, voller Liebe und Annahme. Vielleicht gab es nie einen Menschen, der dich mit solchen Augen angeschaut hat, der dich mit solchen Blicken betrachtet hat. Und es fällt dir schwer, dir das vorzustellen. Gib nicht auf. Bete, dass Gott dich spüren lässt, wie er auf dich schaut, und bete, dass du beginnst, dich selbst durch die Augen Gottes zu betrachten. Hans-Joachim Eckstein sagt so schön: Wenn wir uns selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten, dann hätten sich unsere Selbstzweifel gleich für eine ganze Ewigkeit verflüchtigt. Paulus betet für die Epheser, dass Gott ihnen geistgewirkte Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, dass sie die Liebe des Christus erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit sie erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Wieder etwas, das völlig den Rahmen sprengt. Wahrscheinlich etwas, das wir in diesem Leben nicht mehr erreichen werden. Aber lasst uns danach ausstrecken, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und da gibt es jemanden, der hat einen Brief geschrieben, den sogenannten Liebesbrief des Vaters. Der hat fleißig gesammelt in der Bibel alle Aussagen, und ich würde den einfach gerne vorlesen, weil ich das so schön finde. Und ich lade dich ein, die Augen zu schließen und einfach, ja, dich unter den liebenden Blick deines Vaters zu stellen. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf habe ich gezählt. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Durch mich allein lebst und handelst du, ja, mir verdankst du alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Alle Tage deines Lebens habe ich in mein Buch geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Halt. Mein Bild wurde von Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Ich bin kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken. Einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt von mir, denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft, weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann juble ich. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. Freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Denn ich bin es, der beides in dir bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich und ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Wenn du mich rufst, höre ich dich und rette dich aus jeder Not. Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. Eines Tages werde ich alle deine Tränen trocknen. Ich werde jeden Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso wie meinen Sohn, Jesus. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Er ist ganz und gar mein Ebenbild. Er ist gekommen, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Und um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus ist gestorben, damit du und ich versöhnt werden können. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du meinen Sohn Jesus annimmst, nimmst du mich an. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause und ich werde das größte Freudenfest ausrichten, das du je gesehen hast. Ich bin immer dein Vater gewesen und ich werde immer dein Vater sein. Ich frage dich, willst du mein Kind sein? Ich erwarte dich. In Liebe, dein Vater, der allmächtige Gott. Amen.